Willkommen bei All About the Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams.
Willkommen zurück zu All About the Dress. Früher war nicht alles besser. Auch im Brautbusiness nicht. Verändert hat sich's auf jeden Fall. Und um das mal ein bisschen genauer anzugucken, habe ich mir wieder meine liebe Kollegin Heike eingeladen. Hallo Heike.
Hallo Doris, die natürlich schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat in Sachen Brautmode. Deshalb ist es für mich eine total spannende Folge diesmal.
Genau, ein paar Jährchen, ja. Ja, kann man sagen.
Ja.
Wir haben das, glaube ich, schon mal breit getreten. Mhm. Heute lassen wir den Schleier der Barmherzigkeit drauf ein. Zum Thema Brautmodengeschäfte. Die Fachgeschäfte gab es nicht schon immer. Also ganz früher, glaube ich, als es noch keine Textilkonfektion gab, da hat die Schneiderin, die die Kleider angefertigt hat, auch das Brautkleid angefertigt. Mhm, gehe ich davon aus.
Mhm, genau.
Dann
kam der Fachhandel. Und dieser Fachhandel, der auch DOB, also Damenoberbekleidung, Kinder, Herren und sonstige Bekleidungssachen hatte, hatte eine kleine Ecke in dem Laden, wo ungefähr eine Anzahl von 20, 30, 40 Kleidern hing.
Oh, 40 ist ja richtig viel.
Ja, das war üppig.
Das war uns die kleine Ecke.
Ja, genau.
Und da ist man hingegangen.
Und da ist man hingegangen. Da ist man auch ohne Termin noch hingegangen. In der Regel Mutter und Tochter. Und dann hat man sich da sein Brautkleid rausgesucht und oftmals auch schon gleich mitgenommen mit dem ganzen Zubehör.
Die Schnitte waren alles... Gekräuselte Bänder.
Ja.
Das Kopfputz, hast du vorher gesagt.
Ja, genau. War ein bisschen üppiger. Ja, und dann war das Ding erledigt.
Das heißt, ich bin in ein Bekleidungsgeschäft gegangen, habe mir da drüben eine Hose gekauft, da hat man einen Wintermantel und habe gesagt, so, jetzt komm, jetzt nehmen wir auch noch mal ein Brautkleid mit, weil das ist ja jetzt in vier Wochen dran.
Ja. Also ich weiß, es gab bei uns zu Beginn oder bei meiner Vorgängerin, der Frau Weiß, noch keine Termine für die Beratung. Die Bräute standen einfach da, die haben dann auch geduldig gewartet und genauso war es bei der Schneiderei. Da habe ich erzählt bekommen, dass da manchmal 3-4 Bräute standen oder saßen und gewartet haben, bis ihr Kleid dann abgesteckt wurde.
Gut, Zeit war vielleicht damals auch noch ein bisschen anderer Faktor.
Ja.
In der Wahrnehmung.
Ja, ja.
Also das Damenoberbekleidungsgeschäft hat Brautkleider angeboten.
Genau, genau.
Gibt es heute nicht mehr.
Gibt es heute nicht mehr, weil die Braut möchte nicht, dass sämtliche, ich sag mal, Kinder, Tanten und Omas dadurch stöbern durch das Geschäft und sagen, ach, guck mal, da ist ja eine Braut und lass mal zugucken. Man möchte heute doch mehr für sich sein.
Gescheit beraten werden.
Gescheit beraten werden. Ich weiß nicht, ob die Beratung da nicht gescheit war, das kann ich jetzt nicht so sagen, aber man möchte einfach eher die Ruhe und nicht irgendwelche Leute, die zufälligerweise da durch den Laden stapfen.
Also ich kann mich erinnern, dass der Bräuninger in Stuttgart noch eine Brautmodenabteilung hatte. Das weiß ich. Und in Galerie Lafayette in Paris, da gibt es eine richtige Brautetage. Mhm. Oder halt auch eine Brautabteilung, aber das hat, glaube ich, einen anderen Ansatz. Es gab auch früher auch erheblich weniger Läden, ne?
Ja, sehr, sehr viel weniger Läden. Und man ist in der Regel in das nahegelegenste Geschäft gegangen, wo es Brautmoden gab.
Das kannte man,
da waren schon ganz viele Bekannte, Freunde, vielleicht die Mutter, wie auch immer. Und das war einfach eine gesetzte Nummer, das war das Geschäft, da ging man dann hin. Und man hat auch sehr oft dann da sein Kleid gefunden. Ein paar haben vielleicht noch einen zweiten Laden aufgesucht, aber in der Regel war das dann so, dass man das Kleid dann auch gefunden hat, ja.
Mhm. Weniger Läden, gutes Stichwort, ne? Weil jeder, der sich mit Brautmoden intensiv beschäftigt, weiß, dass seit dem Erscheinen einer Doku-Soap, die alle unsere Bräute gucken, die 2016, glaube ich, im Dezember gestartet ist.
Ist das schon so lange?
Ist schon so lange, Heike. Ich habe es nachgeguckt.
Wahnsinn.
Und seither haben in Deutschland schätzungsweise 300 bis 350 zusätzliche Brautmodengeschäfte aufgemacht. War ja nicht so, dass es vorher keine gab. Und die Hochzeiten werden ja auch nicht mehr.
Nein.
Also das ist so ein Ding, die Schwemme an Brautmodengeschäften, die ist schon gerade wirklich auffällig. Ne?
Die ist sehr krass. Und klar, ich muss dann aus meiner Sicht sagen, es gibt natürlich viele, die dann vielleicht so ein Geschäft aufmachen, ach, das ist ja schön und nur glücklich. Ich höre ich immer wieder den Satz, sie haben ja nur glückliche Freunde.
Ja, also, genau.
Wir haben alle Leute, die man sonst auch sieht, mit allen verschiedenen Attitüden, mit allen verschiedenen Stimmungen, die haben wir hier auch.
Ich sage immer, eine Braut wird nicht automatisch zum besseren Menschen, nur weil sie sich entscheidet zu heiraten. Mhm. Die wird auch nicht fröhlicher oder unfröhlicher oder sowas. Es ist nicht so, dass die Kunden zu uns kommen und alle glücklich sind und alle total umgänglich, sondern es ist halt einfach das Leben.
Ja,
also das Leben endet bei uns nicht an der Ladentür.
Genau, und eine rosa Wolke, auf der kommt keiner reingeschwebt.
Nee, ne?
Ja, auch wenn man glücklich ist und sich freut, das finde ich ja schön, man freut sich, man ist euphorisch und ach, freut sich jetzt auf diesen Moment, das erste Mal ein Kleid anzuziehen. Das ist nach wie vor noch das diese noch Freude. Schön, ne? Das ist geblieben. Hm.
Sind die Bräute bei dir auch aufgeregt?
Ja, die sind aufgeregt. Manche sagen es und dann sage ich immer, oh, das ist überhaupt nichts Schlimmes.
Wir sind nett.
Ja, und wenn das Kleid nicht gefällt, wir können das Kleid ausziehen, dann ist es weg in der nächsten Ecke und dann ziehen wir was anderes an. Und es hat noch jede Braut ein Kleid gefunden. Mhm. Und bitte macht euch nicht den Stress und sagt, oh, ich bin ganz schwierig. Sage ich, diesen Satz, den verbannen wir jetzt mal als allererstes. Genau. Wir sind nicht schwierig. Wir gucken, das ist so ein Prozess. Wir probieren verschiedene Sachen an. Und das findet sich ganz in Ruhe und das Bauchgefühl, ein Bauchgefühl hat jede Braut und es gibt, man kann auf alle Fälle immer gleich beurteilen, das gefällt mir nicht, das ist was jede Braut kann, dann tut man das weg. Oder und bei den anderen zaghaft. Probiert man es halt nochmal. Also das ist nichts, ich sage, Leben und Tod hängt nicht davon ab.
Ich sage immer, dein Risiko ist überschaubar. Im schlimmsten Fall hast du 20 Sekunden ein Kleid an, das du nicht leiden kannst.
Genau.
Und es musst du noch keine nackt zum Altar.
Richtig.
Wobei, das wäre ja mal ein spannender Ansatz.
Ja.
Okay, wir wollen es nicht vertiefen.
Nein.
Früher, du hast es schon gesagt, früher ist man zum nächstgelegenen Brautmodengeschäft gegangen oder gefahren.
Ja.
Das kannte man. Oder man hat die Oma gefragt, Oma, wo hast denn du dein Brautkleid her? Und dann hat die gesagt, da und da. Wobei die Großmütter es noch nicht zwingend in einem Brautladen gekauft haben. Ne?
Nein, da gab es früher, also ich kenne das als Kind noch, wir sind zu einer Schneiderin gegangen und haben schon als Kind ein paar Sachen anfertigen lassen.
Mhm.
Und die hat man dann natürlich für lange Zeit getragen.
Mhm.
Die waren auch dermaßen stabil genäht.
Ja, ja.
Und die, ich weiß, also von meiner Schwiegermutter zum Beispiel, das Kleid haben wir noch, das ist von einer Schneiderin genäht worden.
Von meiner Mutter das Standesamtkleid, die hat ein ganz wundervolles Standesamtkleid, schwarze Seide mit herbstfarbenen Rosen.
Oh,
und die hatte einen passenden Mantel dazu, der war außen ganz zarter grauer Flanell und innen diese Seide als Futter.
Schön,
Das war toll.
Also da hat
das
man
war
so
auch
Sachen,
angefertigt.
Ja, das hat man, da hat man so Sachen. Da gab es noch mehr Schneiderinnen, auch bei uns auf dem Dorf gab es einfach eine Schneiderin, die hat das dann angefertigt.
Und dann hat sich das Fachgeschäft entwickelt.
Und dann kam irgendwann mal die Geschichte mit dem Fachgeschäft. Und dann, ja, nachdem jede kleinere Stadt im Umkreis dann auch so ein Fachgeschäft hatte, ist man da halt hin und hat da dann geguckt.
Damals gab es auch kein Internet. Da sind wir bei dem Thema, wo haben sich die Bräute informiert?
Ich glaube, Heike, da gab es was. Moment, wie waren das? Das waren Zeitschriften, hieß das, glaube ich. Ne?
Genau.
Das war aus Papier.
Ah, super. Eine super Sache. Wir haben gefiebert, dass in dem Zeitschriftenladen oder in einem, Kiosk irgendwo, dass wir dieses neue, wir wussten ganz genau, wann das rauskam.
Die Erscheinungstermine haben die Bräute sich gegenseitig noch zugeschoben.
Ja, genau.
Nach dem Motto, weißt du schon, in 3 Tagen kommt die neue Hochzeit.
Ja, genau. Hochzeit und wir heiraten und Braut und Bräutigam.
Genau.
Das waren die Bibeln der Bräute. Und das war auch für uns das Informationsmedium. Da haben wir uns, da waren wir sowas von gespannt. Und wer macht eine Werbung und welche Firmen gibt es denn?
Die waren einfach auch gut.
Ja.
Wobei, was ich ganz traurig fand, letztes Jahr hat die Hochzeit eingestellt.
Ja.
Der Terra Verlag in Konstanz musste aufhören und die Zeitschrift Hochzeit, die ich wirklich 30 Jahre kannte, ist leider eingestellt worden.
Ja. Ja.
Und aber das war eine coole Truppe, muss ich sagen. Mhm. Also ich mochte die Redaktion sehr gerne. Die haben wir ja auch immer auf den Messen getroffen.
Genau, mit denen war ich in England, war super.
Wir haben die in Barcelona getroffen und waren auf dieser Party.
Ja. Okay, lassen wir den Schleier der Barmherzigkeit drüber fallen. Also es gab kein Internet, die Bräute haben tatsächlich Zeitschriften gelesen. Und es gibt auch noch ein paar Bücher. Ich habe auch noch ein paar Bücher über Brautmode.
Auch, genau.
Ja, die müssen wir mal austauschen. Wir machen mal eine Literaturfolge.
Oh, ja, auch nicht schlecht. Ja. Und in diese Zeitungen waren bei mir gespickt von diesen gelben Post-it-Zetteln.
Gab es die schon?
Ja, sonst gab es Tesa und einen Zettel. Ja. Das hat man da reingeklebt, dass man immer wieder mal, ich habe die also oft durchgeblättert, nicht nur einmal und weggelegt oder einmal ein Bildchen angeguckt und weg, sondern das hat man immer wieder angeguckt und dann war man wieder gleich in dieser Welt drin und war fasziniert. Also es hat schon auch was, sowas in den Händen zu haben und umzublättern.
Ja, ich finde auch, also ich bekenne mich, ich bin jemand, der noch gerne Bücher liest, nicht gerne am Reader oder E-Books, das ist nicht so meins. Ich habe gerne ein gescheites Buch in Hand, eine schöne Typografie, ein gutes Material. Das ist für mich mehr Lesen.
Ja, das stimmt.
Ansonsten kann ich ein Hörbuch hören. Oder ein Podcast.
Oder ein Podcast, unser Podcast und dein Podcast. Podcast.
Genau. Ja, genau. Den hörst du zum Einschlafen, hast du mir erzählt.
Ja, und in der Badewanne. Und einfach, wenn ich für mich so ganz in der Ruhe bin, dann höre ich mir das gerne.
Okay, also nicht zum Einschlafen, weil das so langweilig ist.
Nein, sondern einfach, da bin ich für mich. Und dann kann ich das einfach auf mich wirken lassen.
Ja, ich höre es
auch gerne. Dann hat man auch so ein intensives Erlebnis, wie eigentlich, wenn man eine Zeitung durchblättert, finde ich.
Ja, ein intensives Erlebnis mit unserem Podcast, das höre ich gerne. Früher war nicht alles besser, aber es waren manche Dinge tatsächlich anders. Die Bräute hatten weniger Austausch. Die waren weniger auf Facebook, in irgendwelchen Gruppen. Weißt du, diese Gruppen, die haben ja ihre Vorteile. Da kannst du das Schwarmwissen nutzen, wenn du jetzt sagst, wo krieg ich denn das und das und das und das. Da ist sicher irgendwo einer in der Audience dabei, der sagt, habe ich auch bestellt oder kann ich denn
Erfahrung
genau
damit,
oder genau. So, aber die haben natürlich auch die Gefahr, plötzlich schaukeln sich Dinge hoch. Als ich geheiratet habe und war in Facebook-Gruppen, da habe ich festgestellt, hoppala, auch die reden ja von ganz putzigen Sachen, das brauche ich auch alles. Weißt du, das weckt Wünsche, die du vorher gar nicht hattest.
Ja.
Und plötzlich brauchst du Sachen und glaubst, du kannst nicht leben ohne Sachen, von denen du vorher nicht mal wusstest.
Das
ist tatsächlich nicht so einfach, glaube ich, für die Bräute heute zu differenzieren und aus dem Überangebot an Informationen und an Dienstleistungen und Dienstleistern und neuen Ideen das Richtige rauszusuchen.
Ja.
Also ich kenne einen Fotografen, der sagt dann manchmal, ich habe schon wieder eine Pinterest-Hochzeit fotografiert. Naja, weißt du, du stolperst halt auf Pinterest über Sachen und dann sagst du, muss ich machen.
Ja.
Und dann,
aber das gibt so eine Riesenblase und man muss dann halt auch überlegen, alles, was man dann zusätzlich vermeintlich haben muss, kostet ja auch ein Geld.
Das und Budget wird nicht größer,
und dann
du musst aber
manche,
mehr drin
unterbringen. Genau, dann versuchen manche das Budget fürs Brautkleid dann zu kleinern und möchten alles mögliche drin haben.
Danke.
Das funktioniert dann nicht mehr.
Das ist meine Erfahrung auch. Das Budget wird nicht größer, du musst mehr Sachen drin unterbringen. Und dann sagt man, welcher ist denn der Posten, wo ich ein bisschen rumschnibbeln kann? Und dann wird es am Brautkleid ausgelassen.
Ja, ja.
Aber auch nicht immer.
Ja.
Früher,
und wenn diese vielen Facebook, Pinterest, Instagram, was weiß ich, Gruppen, man verlässt sich nicht mehr so auf das eigene Bauchgefühl. Das finde ich sehr schade, denn ein gutes Bauchgefühl hat jede Braut, egal ob sie sehr romantisch ist oder sehr sachlich, ob sie sehr strukturiert daran geht oder sagt, ich lasse es jetzt einfach mal alles auf mich zukommen. Man macht sich manchmal von anderen Leuten abhängig. Das finde ich, da ist die Beeinflussung für mich grenzwertig.
Ja, das stimmt. Das ist etwas aber, was, glaube ich, nicht vor Bräuten Halt macht.
Nein.
Sondern ich sage immer, das Internet ist voll von Menschen, die Entscheidungshilfen suchen, die versuchen, andere Menschen anzuzapfen, das Wissen anzuzapfen. Das ist ja per se nicht verkehrt, die Erfahrung von jemand anzuzapfen. Das tun ja auch Menschen, die unseren Podcast hören, die sagen ja auch, die zwei haben Erfahrung und jetzt höre ich denen mal zu, was die so zu sagen haben. Aber es gibt so eine Grenze, weißt du, ab dem, wenn du deinem eigenen Bauch nicht mehr zuhörst, wenn du auf deine eigene Intuition nicht mehr vertraust. Ich habe auf Facebook-Gruppen Dinge erlebt, weißt du, wo Bräute Fotos einstellen und dann sagen, welches Kleid soll ich nehmen, wo ich denke, hast du keine Freunde? Frag jemanden, der dich kennt, was soll ich dir sagen? Ich habe dich nicht gesehen in dem Kleid. Ich sehe dann Briefmarken, großes Foto, ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, was bist du für ein Mensch, wie bewegst du dich, welche Ausstrahlung?
Du?
Ja, genau. Weißt du, und auch einfach, du musst, finde ich, auch eine Braut immer in Bewegung sehen. Deswegen sind mir Fotos von irgendwelchen Brautkleidern und ich finde die so wenig aussagekräftig, weil du musst sehen, wie bewegt sich die Braut. Was macht sie mit den Händen? Streichelt sie das Kleid? Also diese Bewegung, dass die Braut die das Kleid an den Oberschenkeln oder an der Hüfte streichelt, das ist immer so ein Wohlgefühlzeichen. Oder ruckelt ihr so und zupft, dann denke ich immer so, ah, die fühlt sich nicht wohl. Das sind so Dinge, wo ich denke, Mensch, horch auf deine Intuition.
Ja. Vor allen Dingen, da sind manchmal, werden manchmal Sachen gezeigt, wo man denkt, um Gottes Willen, was hat die denn an? Und viermal was Ähnliches, was einem persönlich dann überhaupt nicht gefällt. Und das wird dann dieser Braut, die ja ganz andere Vorstellungen hat und vielleicht sich schon alles mit befasst hat, wird dem ja gar nicht gerecht. Das ist wie, wenn ein Auto vorbeifährt, du suchst gerade ein Auto, suchst aber was, ein Familienauto und da fährt ein Sportwagen vorbei und also, das musst du nehmen. Ja. Ist aber am Thema vorbei, ich will ja was ganz anderes.
Ist so. Also das ist auch etwas, wo ich sage, da stelle ich auch fest, dass die Intuition unterbewertet ist. Früher gab es tatsächlich weniger Hersteller, ist das richtig?
Ja, sehr viel weniger. Du kanntest typisch ein, ich sage jetzt mal, ein Lorengelkleid oder ein Kleemeyer-Kleid.
Und die hast du auch erkannt, finde ich.
Die hast du erkannt. Mhm. Du wusstest im Prinzip, das ist der und der Stil. Mhm. Natürlich ist der immer modifiziert worden, aber es gab nicht so einen abrupten Modewechsel, so ganz schlagartig, wo dann von weit und Puffärmel auf schmal ging. Ich konnte, wenn eine Braut mir ein Bild gezeigt hat, vor 15, 20 Jahren, der relativ zielsicher sagen, ich glaube, das ist die Kollektion so und so, das müsste das und das Jahr gewesen sein.
Ja, ist so. Und das, ich finde, das ist tatsächlich so, dass die Hersteller früher mehr eine Handschrift hatten.
Ja.
Und du konntest, und es gab mehr Modediktat, du konntest an einem Brautkleid bis auf 2 oder 3 Jahre genau sagen, wann dieses Kleid gefertigt und getragen wurde.
Ja.
Ich sage nur große Propellerschleife.
Große Propellerschleife, große Puffärmel, Glitzerstoffe.
Ja, oder die Modkleider der 60er, 70er, weißt du?
Das war natürlich, das waren richtige
Das finde ich aber, das hatte schon, also textilgeschichtlich sehr interessant. Für die Braut finde ich es allerdings erheblich besser, dass es heute alles gibt.
Vielseitiger ist es.
Weißt du, und früher war das so, ob du jetzt Stampfer hattest wie ein Brauereigaul und einen Hintern wie ein Garagentor, du musstest einen Minirock tragen, sonst warst du out. Und heute ist das so, natürlich gibt es Modetrends, aber trotzdem gibt es alles. Guck dir Hosen an, Hüfthosen, Schlaghosen, Karottenhosen, Marlenehosen, ganz enge, ganz schmale, Skinny-Fit, was weiß ich. Es gibt alles und jeder kann sich die Sachen raussuchen, die er möchte und du kannst nicht sagen, die Hose ist halt aber auch schon 3 Saisons alt. Ne?
Nein, man kann mehr auf die Figur von derjenigen auch eingehen und auf den Stil und auf die, ne? Klar, das ist sehr viel breiter gefächert.
Also wann hat das aufgehört, Heike?
Also in den 90ern war es noch so. Ich würde sagen, mit der Jahrtausendwende wurde es dann ein bisschen anders. So.
Also als ich geheiratet habe, da waren so diese Prinzessin küsst Drachentöter Kleider. Weißt du, die Burgfräulein? Ne? Weißt du, was ich meine?
Verbreite die Tür, ich komme.
Nee, aber auch diesen mit diesen flatternden Ärmeln, wo du gedacht hast, jetzt setzt du eine Schultüte auf und dann kommt das Gespenst ums
Eck. Diese hochgetürmten Hochsteckfrisuren.
Nein, das meinte ich nicht, sondern ich meinte diese Burgfräulein-Hüte, weißt du, Schultüte.
Hey, du bist noch weiter.
Ich bin noch weiter zurück.
Ja, im Mittelalter habe ich noch nicht so ganz viel mitgekriegt.
Heike, ich bin meiner Zeit voraus. Nee, aber das finde ich tatsächlich heute erheblich reizvoller für die Braut und auch für uns in der Beratung, weil du kannst einfach das Passende für die Braut raussuchen und dann gibt es nicht irgendwie so 3 Trends und wenn die Braut da halt nicht reinpasst, dann musst du dir halt was verkaufen.
Was
du denkst, hoffentlich erzählt dir niemand, dass es von uns hat.
Nee, also es ist viel individueller.
Ja.
Und so sind auch die Beratungen.
Ja, und so sind auch die Bräute.
Ja.
Ich glaube, die Braut hat früher weniger drauf geguckt, hat meine Freundin ein ähnliches Kleid, dann nehme ich das nicht. Oder es muss einzigartig sein und dafür fliege ich nach Israel oder Paris.
Hatten wir auch schon.
Ja, ne, du auch? Mhm. Ich auch. Also Israel nicht, aber ich hatte eine, die ist nach Finnland geflogen, weil es da irgendeinen seltenen Designer gab. Du, weißt du, Träume sind vielfältig und sie sind alle legitim.
Ja, es darf
jeder. Das muss ja nicht meine Träume sein.
Genau, genau. Das werte ich auch nicht. Manchmal frage ich mich, ja gut, ist es jetzt nötig? Aber wenn das für die Braut so ist, dann, und sie kann es machen, okay, soll sie es machen.
Ja, ich finde auch, Träume sind legitim.
Ja.
Deswegen heißen wir ja auch All About Dreams. schön, das hätten wir das auch erwähnt.
Ja.
Früher gab es nicht nur weniger Hersteller, sondern da haben wir schon drüber gesprochen, die Stoffe waren anders.
Ja.
Das war die letzte Folge, ne? Die Episode, der Stoff, aus dem die Träume sind.
Genau.
Die wandelnde Sauna to go.
Ja.
Nach dem Motto, der Fritz kommt gleich. Genau, also die Stoffe waren anders.
Ja, die waren anders. Die waren in der Regel ohne Stretch.
Hm.
Die Satins waren hochglänzend, weiß, hochglänzend.
Ja.
Also ich sage immer Bonbonpapier.
Ja, und ich sage immer billiges Polyester-Paradekissen.
Ja, so auch das.
Weiß halt auch keiner mehr, was ein Paradekissen ist.
Nee, das stimmt.
Also einmal googeln, liebe Bräute, was ist ein Paradekissen?
Ihr braucht es aber nicht.
Nee, braucht kein Mensch mehr.
Heutzutage haben die Stoffe einen stretchigen Anteil.
Dann kannst du natürlich ganz andere Schnitte realisieren.
Klar, du kannst näher an den Körper rangehen, ohne dass es unbequem wird.
Näher an den Körper ran, das klingt
gut. Ich hab dir heute mal so zur Bespaßung,
damals
war das ja ernst, das sind meine Entwürfe aus den
80ern. Die Heike hat Entwürfe aus den 80ern mitgebracht. Gott sei Dank ist Podcast nur akustisch.
Genau, das ist Modedesign aus den 80ern, da haben wir dann auch Fotoshootings gemacht. Und
bist du mir böse, wenn ich sage, da bluten einem die Augen?
Nee, das ist okay. Ich sehe das natürlich mit einem anderen, ich weiß, wie viel Raffung habe ich da in diesem Schnitt drin gehabt und wie viele Kilometer haben wir da gebauschte Rüschen auf dem Rock und auf dem Arm gehabt.
Also technisch finde ich die hochspannend vom Handwerklichen, von der Optik her.
Das kann noch eine Weile wegbleiben, bis es wiederkommt. Ne? Guck, das ist zum Beispiel ein hochglänzender Organza, also der sieht aus wie so eine spiegelnde Folie. War damals was ganz Neues, atemberaubend was anderes.
Ja, und auch diese gekurbelten Ecken, ne?
Kopf. Also wir sehen hier eine Braut mit einem Stirnband, mit ganz vielen Rispen, die runterhängen. Das gibt es, glaube ich, in Blumensträußen auch oder in irgendwelcher Deko, meine ich.
Oh Gott.
Mit den Schillerlockenbändern plus noch einem Schleier. Also das Ganze war auch sehr, die Kleider waren weit und bauschig, die Ärmel bauschig, die Poposchleifen bauschig und ergo war auch der Kopfschmuck. Bauschig.
Allein das Wort Kopf putzt. Wann habe ich das letzte Mal gehört?
Schön, ne?
Sehr schön. Im Historienfilm, glaube ich.
Ja, das ist.
Wolkenröcke,
also gerafft und getupft und aufgerauscht. Samt gab es da auch.
Da hatten wir schon drüber gesprochen.
Samt gab es.
Ich hatte auch noch ein Abendkleid aus Samt.
Ja, siehst du.
Als ich in München auf einem Ball war, ich wurde ballotiert. Ja, so hieß es. Und da hatte ich tatsächlich ein Kleid mit einem Oberteil aus Samt und das war sehr schön. Das hatte ich noch, das liebe ich sehr.
Okay.
Samt und Seide. Ja, das mit den Stoffen, das war eine spannende Geschichte.
Ja.
Dann sagtest du mir, es gab viel Kutsche.
Es gab viel Kutsche, diese Abläufe waren ein bisschen standardisierter. Also wir hatten einen Hochzeitszug, der ging von unserer damaligen Wohnung bis zur Kirche im Ort.
Mhm.
Viele, die dann in einem anderen Ort gefeiert haben, sind in der Regel dahin mit der Kutsche gefahren. Die war toll geschmückt, da gab es tolle Blumenarrangements.
Das, was heute das Brautauto ist.
Ja, genau.
Und das Hupen.
Und da ist man dann einfach, das Hupen ist dann manchmal nicht immer so schön, aber das war dann so gemütlich und mit der Kutsche. Es war halt viel so.
Ja, hat schon was irgendwie. Ne?
Dann ist man...
Meine Mutter sagte, ihre Tante sagte damals, zu ihr, eine schöne Braut muss durchs Dorf laufen.
Ja.
Naja, die hässliche hatte wohl auch keine Wahl.
Hat vielleicht weniger Zuschauer.
Ja, oder weniger begeisterte Zuschauer. Okay, lassen wir das. Wie war das mit dem Schleier der Barmherzigkeit? Ja, die Abläufe waren standardisiert. Man hatte mehr Kutsche, so nach dem Motto, du Heike, hast du eigentlich Kutsche?
Also, nein, ich hatte keine jetzt persönlich. Ich hatte irgendwie diesen Pferdegeruch im Bezug zu Brautkleid, das war jetzt nicht so mein Ding, aber viele hatten es. Und was damals auch war, das nennt man hier, glaube ich, Brautverziehen oder Brautentführung. Das gab es, wobei manche so übertrieben haben, dass man die Braut dann gleich gar nicht mehr gefunden hat und die Feier dann irgendwie ein bisschen aus dem Ruder ging. Also auch sowas gab es.
Jedem das seine. Ja. Mein Ding ist das nicht, weil ich auch denke, du reißt eine Feier auseinander.
Ja, also das muss.
Also die Abläufe waren eher standardisiert.
Ja, und beides, viele Spiele gab es, da muss man auch sowas in der Richtung würde ich gern auch haben. Also man hat da ein bisschen...
Ich habe gesagt, wer bei uns Spiele macht, wird nie wieder eingeladen. Nicht mal mehr zu einer Hochzeit.
Man hat sich dann wirklich so einen Ablaufbahn überlegt, dann wollte der was machen, dann wollte der was machen. Wir haben nur gesagt, bitte nicht zu viel, ich möchte auch gern tanzen, weil wir haben gern getanzt. Und
da gibt es ja den Zeremonienmeister für.
Das hatten wir damals jetzt so. Das hat das halt jemand irgendwie in die Hände
das genommen. Das übernimmt heute der Weddingplaner.
Ja, wenn man sich's leisten kann.
Ja. Nee, aber also, ich finde auch hier gilt, erlaubt ist, was das Brautpaar glücklich macht. Der Wunsch des Brautpaars ist heilig und wenn ein Brautpaar sagt, wir wollen gerne da heitere Aktivitäten, dann ist das völlig legitim.
Genau, manche genauso legitim.
Ja. Genau. Also wir hatten, glaube ich, eine Aktivität und ansonsten tanzen, essen, Spaß haben, plaudern. Ja. Weil wir treffen die Leute so wenig.
Ja, weißt klar. Ich habe auch schon Hochzeiten erlebt, wo die sagten, nee, bei uns wird nicht getanzt. Hm. Konnte ich mir jetzt auch schwer vorstellen.
Ach stimmt, ich war auch bei der Hochzeit.
Gab es auch, gibt es auch, ja.
Okay, zurück zur Anprobe.
Ja.
Heute geht es um Brautkleider. Völlig überraschend. Die Anproben waren anders, ne? Die Mutter kam mit der Tochter und sagte, jetzt zeigen Sie mal die 5 Kleider und die 3 probierst du und das eine nehmen wir.
Ja, oder die Braut sagt, ach, das gefällt mir gut und dann hat man vielleicht noch kurz drüber diskutiert und dann ist manchmal dann auch schon die Schneideranprobe direkt mit dabei gewesen, dass man, wenn was abzustecken war, das gleich gemacht hat. Aber dadurch, du hast ja jetzt die Kleider gesehen, viele Sachen haben...
Ja, ich würde heute noch schlecht davon träumen.
Was? Ja, gut, so schlimm.
Nein. Es war ein Joke auf deine Kosten.
Ja, das ist... kann ich mitleben, du. Dadurch, dass die Kleider oben oft geschlossen waren, so eine Passe hatten, so eine durchsichtige und die nicht ganz so eng waren, hat das ein bisschen enger und ein bisschen weiter sein können und hat trotzdem gepasst. Also viele Bräute haben damals das Kleid direkt mitnehmen können. Da war gar nicht so eine komplizierte, aufwendige Änderung mit dabei. Und das hat man halt ganz mit der Mutter, die Tochter gemacht und das war fertig. Das war also weit weg von heute, also wir haben ja Bräute, die bringen Sekt mit, die bringen, also die eine hat den ganzen Tisch aufgebaut mit irgendwelchen Sweeties, Törtchen und sonstigen Sachen, mit Tafeln, mit nummerierten Tafeln von Schulnote 1 bis 6, Daumen hoch, Daumen runter.
Auch also, hier, wenn es gefällt, aber dieser Eventcharakter, das finde ich ein bisschen schwierig. Und zwar aus dem Grund nicht, weil ich nicht gern feiere, im Gegenteil, ich feiere furchtbar gern. Mhm. Aber ich glaube, die Brautkleidanprobe ist nicht der richtige Moment, weil du bist dann nicht als Braut bei dir. Du kannst dann nicht in dich reinhören. Du hörst nicht auf deinen Bauch, sondern da ist ganz viel dieses Drumherum, die Luftschlangen und das Konfetti, die lenken dich ab von dem, was du eigentlich machen solltest. Spüren, wie fühlst du dich?
Ja, genau.
Und das ist das, was ich bei dem Event-Charakter dann schwierig finde, wobei ich das total verstehen kann. Aber weißt du, ich finde, man kann so viele Dinge feiern in der Vorbereitung. Ja. Man kann das Probeessen feiern. Man kann eine Bridal Shower machen, wenn man das möchte. Bei der Brautkleidanprobe finde ich, das ist nicht nur ein erlebnisorientierter, sondern auch ein ergebnisorientierter Prozess. Und deswegen finde ich das schwierig, wenn die Braut das quasi als vorgezogenen Junggesellinnenabschied betrachtet.
Das wäre die
Sie weiß Party. Es aber nicht, Heike. Ja. Weißt du, die Braut, die es das erste Mal macht, die weiß nicht, was wir wissen nach ein paar tausend Beratungen.
Ja. Ja.
Die weiß nicht, dass alles, was sie zusätzlich als Impuls mit einlädt in diese anderthalb, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, wie auch immer, dass das sie weiter wegbringt von dem oder sie vielleicht daran hindert, sich für das zu entscheiden, was tatsächlich das Richtige ist.
Es geht darum, dass man ein Kleid findet, was man an diesem Tag tragen möchte, was einem glücklich macht.
Genau.
Und da ist ja auch eine Konzentration, nicht nur von uns eine Konzentrationsleistung zu bringen, sondern auch von der Braut.
Absolut.
Na, wie du gesagt hast, die muss in sich reinspüren, die muss vielleicht die Überlegung anstellen, gefalle ich meinem zukünftigen Mann, passt das Kleid in diese ganze Umgebung, wo ich feiere. Also das sind ja auch von Brautseite her viele Gedanken, die gegangen werden sollten, damit man dann sagen kann, für mich ist das, was ich jetzt rausgesucht habe, eine rundum stimmige Sache.
Ja. Und deswegen finde ich auch viele Begleiter schwierig, weil die auch dich wegbringen. Und weißt du, was auch anders ist als früher? Viele Bräute bringen ihr Baby mit. Das war früher auch nicht so.
Ja.
Und ich sage immer zur Braut, Kinder sind uns herzlich willkommen.
Wir lieben aber Kinder. Absolut. Das ist nicht Thema.
Wir haben selber welche. Thema. Wir lieben sie sogar immer noch.
Ja.
Nachdem wir erfahren haben, was Kinder haben bedeutet, machen wir es immer noch.
Ja.
Aber was, weißt du, ich sage zu der Braut dann immer, wenn mir jemand sagt, ich würde mein Baby mitbringen, sage ich herzlich gerne. Aber bitte bring auch jemanden mit, der gegebenenfalls mit dem Kind spazieren gehen kann.
Ja.
Weil das Kind tut einen Mucks und dann bist du von dir weg, bist dann Mutter und nicht mehr Braut. Und
vor
dann ist die Chance weg, dass du auf dich hörst.
Ja. Vor allem die Kinder, die merken das in dem Moment, Mama hat jetzt keine Zeit, die guckt sich jetzt an und die sieht noch fremd aus. Also wir haben auch schon Babys gehabt, die haben dann angefangen zu brüllen, was das Zeug hält. Und in dem Moment...
Hat auch was Befremdliches.
Ja, das ist, wie wir Angst hatten früher von Doktor, die hatten alle weiße Kittel an. Ich weiß, Zahnarzt ist für mich heute noch ein Thema, weil das
die Braut und der Zahnarzt, das furchteinflößende Wesen.
Ja, das war für die Kinder fremd. So hat die Mutter noch, und so hat sie sich noch nie wenig vielleicht um das Kind gekümmert. Und das merken die. Und dann in dem Moment kommst du aus deiner Konzentration raus, weil du dein Kind natürlich, was ist mit dem, was hat das?
Also liebe Bräute, wenn wir sagen, bring dein Kind vielleicht doch besser nicht mit oder bring jemand mit, der mit dem Kind spazieren gehen kann, dann ist das in eurem Sinne und nicht, weil wir nicht furchtbar gern das Kind auch mal auf den Arm nehmen möchten.
Wir haben so viele süße Kinder, so drollige Situationen gehabt, aber wie gesagt, wir haben auch sehr, sehr viele, die wirklich brüllen von Anfang bis Ende und dann musst du noch irgendwie versuchen, auch eine Beratung da hinzukriegen. Ich möchte auch nicht schreien,
nicht
drüber reden. Geht nicht, ist schwierig.
Reden, das geht nicht.
Ist schwierig.
Also, wenn ein Kind ganz, ganz klein ist und schlummert.
Ja.
Aber ansonsten, ich hatte mal, jetzt kommt wieder die Nummer, ich hatte mal eine Braut, die kam alleine und brachte tatsächlich ihre vierjährige Tochter mit. Das fand ich schon schwierig, nicht weil ich kleine vierjährige Mädchen nicht mag, im Gegenteil. Aber das Kind ist ja dann alleine, während wir in der Umkleidekabine sind. Und dann hatte dieses Kind so, Heike, du sitzt, das Kind hatte dabei Schokokekse, eine Schere und Filzstifte. Und das in einem Brautmodengeschäft. Ein vierjähriges Kind, das noch nicht einschätzen kann, mache ich da jetzt einen Schaden für 20.000 Euro, wenn ich 15 Kleider zerschneide? Und dann sagte die Mutter so, ja, die macht nichts. Sag ich, sei nicht böse sein, aber die Schokokekse, die Filzstifte und die Schere kommen bitte sofort ins Auto, weil da ist ja auch die Schadensersatzfrage und die Dings bei Kindern unter 7 Jahren, glaube ich, ist es gar nicht so einfach.
Es muss nicht sein.
Also ich bin ein sehr gelassener Mensch, aber da kam mein Blut echt in Wallung.
Genau. Ich hatte mal eine Braut.
Ich hatte auch mal eine Braut.
Und das fand ich süß und das ist jetzt so ein geflügeltes Wort geworden. Da hatte meine Mitarbeiterin die Beratung gemacht und da war so ein Junge, ich weiß gar nicht mehr, wie alt der war. Und der war sehr modisch interessiert, aber ich schätze mal so 5, 6, 7 Jahre maximal.
Ach, wie cool.
Und dann hatte meine Mitarbeiterin so irgendwelche Kuhfell gemusterte Schuhe an und dann stupste sie an und sagt, hey, schicke Schuhe. Und immer wenn sie jetzt irgendwelche neuen Schuhe sagt, oh, schicke Schuhe. Also, es gibt auch da wirklich
auch so
herzerfrischende Süße. Ja, ganz gibt's arg. Also deshalb...
Kinder, süße Sachen.
Ja.
Bei uns ist das ja so, du kennst ja unseren Laden, du kommst, wenn du durch die Tür gehst, direkt stehst du quasi vor der Braut. So. Und wir machen im Sommer, machen wir entweder die Tür auf oder den Riegel so runter.
Ja.
Und da stand eine Braut vorm Spiegel und eine Mutter lief mit so einem kleinen... drei, vier Jahre, das ist ja so ein süßes Alter, lief da vorbei. Das Kind riss sich also von der Mutter los, stürmte bei euch durch uns durch die Tür, umarmte die Knie von der Braut und sagte, du siehst so schön aus. Weißt du, das sind so herzliche
Das ist natürlich...
Also Kinder sind ein Gewinn.
Ja.
Leute, macht Kinder, super Sache. Okay, was heutzutage tatsächlich anders ist und was ich auch nicht so einfach finde, ist die Ablenkung. Du hast Ablenkung, die ist gegenwärtig, das Handy klingelt, alle wollen fotografieren oder was wir im Moment in diesen schwierigen Zeiten machen, wo wir nicht so furchtbar viele Begleiter empfangen dürfen, ist zum Beispiel per FaceTime oder Skype oder irgendwie dazu. Ja. Das ist einfach die Zeit. Das muss man sagen. Und trotzdem finde ich es auch schwierig, weil auch das bringt die Braut weg von sich selber. Also mir wäre es am liebsten, die Braut würde das Handy ausmachen. Bei mir ist das Handy dann meistens aus, wenn ich es nicht vergesse. Hm. Nicht, weil ich will, dass die Braut mir ihre Aufmerksamkeit schenkt, sondern sich selbst. Ja. Und das ist der springende Punkt. Das ist auch etwas, worüber sich unsere Gäste auch nicht im Klaren sind, Heike. Ja. Das ist immer wieder bei dem Punkt der Ablenkung und dem Instinkt, dem Bauchgefühl. Und je mehr Störfeuer du hast von rechts und links, umso schwieriger wird es.
Ja, genau. Ja? Es ist so, du bist auch manchmal wie in der Warteschleife. Du bist jetzt in der Beratung, bist mitten im Satz drin, auf einmal klingelt das Handy. Ja, hallo, ich bin hier in einem Brautgeschäft, bla 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 bla. Mhm. Und dann irgendwann geht die Beratung weiter und du denkst, was haben wir jetzt gesprochen? Mhm. Wo warst du jetzt? Du musst wirklich dich konzentrieren, dass du wieder anfängst und die Braut wieder da reinholst.
An welchem Sägezahneffekt
sind wir, sind wir denn gewesen?
Ja. Ich denke, also die meisten Bräute, die zu mir kommen, da passiert dann tatsächlich nichts, also klingelt das Handy nicht oder so. Bei den meisten ist es auch so, dass sie dann sagen, du, ich bin gerade beim Brautkleid am Probieren, ich melde mich später nochmal. Und trotzdem ist sie dann, du fängst dann nochmal bei dem Gefühl, weißt du, Gefühl, wie ist dieses Kleid? Dann hast du ja auch eine Dramaturgie. Du hast vielleicht schon 2, 3 probiert, da war vielleicht was dabei oder doch nicht. Und du hast dann praktisch Schnipp.
Genau.
Ist der Faden abgeschnitten.
Ja, richtig.
Und das finde ich auch schwierig, insbesondere für die Braut, aber auch für uns in unserer Arbeit.
Genau. Du kannst ja nicht den ganzen Ablauf filmen, dass es jemand mitkriegt und dann jemand, die dann vielleicht sagt, ach Mensch, hast du nicht in der Richtung was, in der Richtung was? Und dann muss man sagen, ja, haben wir schon angehabt. Also das ist so, die ist nicht richtig involviert, wir werden rausgerissen. Naja. Das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Und dann manchmal auch, muss ich auch sagen, diese Fotos, die dann so aus der Hüfte geschossen werden, wo die Braut einfach dargestellt wird.
Die machen, glaube ich, mehr schlecht als gut.
Ja, die machen wirklich
Wir machen mal eine
nicht
Episode
viel,
mit Fotos.
Also da kann man ganz viel auch kaputt machen. Und das finde ich dann schade für diese freudige Stimmung, in der man ist. Und dann kommt ein Foto, was das so schlecht wiedergibt und wo du auch gar nicht viel erkennen kannst drauf. Ja. Also die Details kannst du nicht wirklich erkennen.
Das ist dann auch keine wirklich gute Basis für eine Entscheidung.
Das sollte keine gute Beratung
sein. Da sind wir wieder beim Instinkt.
Ja, der ist einfach ganz, ganz wichtig in der
Und
Geschichte.
Jetzt mal zu den Kosten. Das war früher auch anders, ne?
Ja, früher hat in der Regel die Mutter, das war eine Ehre, dass die Mutter das Kleid bezahlt hat. Also ich weiß, meine Mutter, die hat damals noch nicht hier in der Gegend gewohnt und die sind dann extra runtergekommen und dann war das für meine Mutter, die hat da die Scheinchen auf den Tisch geblättert. Das war für die, meine Tochter soll ein schönes Brautkleid kriegen und ich finanziere das. Das war so eine, so eine ehrenrührige Sache. Also das war schon,
Also liebes Töchterchen, wenn du das hörst, irgendwann werde ich mal dein Brautkleid bezahlen. Okay, ich gebe es zu, ich habe da bessere Bedingungen. Nein, manchmal passiert mir das auch immer noch. Jetzt kommt wieder die Geschichte und ich hatte meine Braut. Das war wirklich, das war ganz reizend. Ich hatte eine Braut, das war die Manu. Und die Manu zog also unterschiedliche Kleider an und irgendwann trug Manu ein Kleid, kommt raus und sagt, das ist meins. Und guckt sich im Spiegel an und alle, die Mutter war dabei, die Schwester dabei, die Mutter eine ganz zurückhaltende, angenehme, ruhige Person, ganz eine nette. Und dann erschrickt die Manu und sagt, ich weiß ja gar nicht, was das Kleid kostet. Und dann die Mutter, die also sich sonst sehr, sehr bedeckt gehalten hat und nur mal freundlich gelächelt, genickt oder mal fragend geguckt, guckte dann so und sagte, ja, weißt du, Manu, das müsste dich jetzt nicht so kümmern. Und die Manu guckt so die Mutter an und die Mutter kuschelt also in ihrer Handtasche und zieht einen total zerfledderten, vergilbten Umschlag drauf, wo es ganz offensichtlich schon steinalt und da stand drauf Hochzeit Manu. Und dann sagte sie, immer wenn ich einen Fuffi gehabt habe, habe ich den da reingetan. Also das Kleid ist bezahlt. Und die Manu war sehr gerührt, umarmte ihre Mutter. Und Und dann saß da die Schwester und Manu guckt so die Schwester an und die Schwester grinst und sagt, Manu, das weiß ich doch längst, das passt doch für mich. Weil die Manu war so nach dem Motto, oh, jetzt habe ich da irgendwie einen Vorteil. Und das war eine so süße Situation irgendwie, das habe ich nicht vergessen. Das, das war richtig süß und diese Manu, das war eine so zauberhaft süße Braut. Da war dann auch noch eine Unstimmigkeit mit dem Kleid, also schon eine kleine Unstimmigkeit mit diesem Kleid. Und die Manu rief dann an und sagte, ja, ich habe da festgestellt. Und die war dann nicht irgendwie so, oh mein Gott, sondern haben wir alles geklärt, haben wir alles hinbekommen und war mir unvergesslich einfach, weil dieser Moment so schön war mit dieser schüchternen Mutter, also ja, so eine liebenswürdige, die dann, weißt du, so die Augen niederschlug und wie sie da so kruschelt. Ja. Also ich sehe das noch heute vor mir. Das sind so die Momente, Heike.
Die nimmt man mit.
Ja, und, und die tragen einen auch in den schwierigeren Momenten, wie jetzt zum Beispiel.
Nee, ich kann mich auch wirklich da noch an meine Mutter erinnern, wie das ablief mit dem, also ich fand das auch, das war für sie eine Frage der Ehre, dass sie das gemacht hat. Also ich fand das einfach sehr, sehr schön.
Wobei ich finde, gibt es nicht richtig oder falsch. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte es lieber selber bezahlen, dann nimmt auch keiner Einfluss, weißt du? Weil manchmal ist es ja auch so, dass jemand, also jetzt war das bei der Manu nicht der Fall, aber manchmal ist es ja auch so, dass eine Mutter das Kleid bezahlt und dann
die Regie führt.
Sich damit ein gewisses Mitspracherecht einräumt.
Ja, genau. Hatte ich auch. Nein, ich bezahle ja das Kleid, das muss mir auch gefallen, da habe ich nur gedacht, um Gottes Willen.
Da würde ich als Braut lieber sagen, weißt du was?
Und die Braut hat sich nicht so richtig gegenwehrt. Da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich gefällt der Braut das Kleid auch. Der hat mir da so leid getan irgendwo, weil
ja, aber weißt du, auf
jeder hat die Chance.
Ja, jeder hat die Chance, sich hinzustellen und zu sagen, du nimm's mir nicht böse, aber dann müssen wir das anders regeln. Ja, also das Kleid bezahlen. Ich habe meine Brautkleider alle selbst bezahlt.
Gut.
Nicht verkehrt, ne?
Ja.
Was für mich eine der maßgeblichen Änderungen ist, sind die Entscheidungsprozesse früher und heute.
Ja, klar.
Haben wir schon ein bisschen
angedeutet, ne, dass einfach die Konzentration auf die Sache eine ganz andere war, einfach. Der Einfluss ein anderer.
Heike, ich habe vor fast 9 Jahren angefangen. Damals haben sich die meisten Bräute sofort entschieden.
Ja.
Nicht nach dem Motto, ich nehme das Erstbeste oder sowas, sondern wenn sie ein Kleid anhatten, in einem Kleid vorm Spiegel standen, in dem sie sich super wohl gefühlt haben, dann fiel es ihnen nicht so schwer zu sagen, ja, das ist es, ich fühle mich wohl drin, mir gefällt, was ich sehe, sind sich alle einig. Und heute ist das tatsächlich so, weiß nicht, ob du jetzt die gleiche Wahrnehmung hast wie ich, aber meine Wahrnehmung ist, das Kleid kann fantastisch sein, die Braut strahlt alles aus, sie fühlt sich super wohl, alle sind sich einig und die Braut sagt, ja, da muss ich noch ein paar Nächte drüber schlafen.
Ja, genau.
Das ist wirklich in diesen 9 Jahren schon anders geworden. Mhm. Damit meine ich nicht, man soll eine überhastete und überstürzte Entscheidung treffen. Nur, ich hatte mal eine Braut. Ich hatte mal eine Braut.
Weil es einige Bräute.
Ja, ja. Und ich kann mich an viel auch erinnern. Ich hatte eine Braut, das war also auch eine bildschöne Braut, wirklich. Und dann hatte die so warme, leuchtende Augen, ganz süß. Also eine reizende Person, wirklich. Und steht also in dem Kleid vorm Spiegel und sagt, das ist mein Kleid. Und aber ich kann mich nicht dafür entscheiden. Sag ich, was fehlt dir zu der Entscheidung? Weil ich möchte nie eine Braut manipulieren. Ich finde immer, die beste Entscheidung ist die von innen kommt. Eine intrinsische Entscheidung und nicht eine, die du von irgendwie der Braut aufs Auge drückst. Und dann sagt die so, also das ist mein Kleid, aber ich kann mich dafür nicht entscheiden. Sagt sie, ich habe ja die anderen alle nicht gesehen.
Oha,
und weißt du, was ich gesagt habe? Da rutscht mir so raus. Sag ich, ach, dann hast du deinem Mann gesagt, als er dir den Antrag gemacht hat, du Schatz, frag mich in 4 Wochen nochmal. Ich gehe jetzt auf Parship, mal gucken, was der Markt so hergibt. Und in 4 Wochen sag ich dir dann Bescheid. Und dann guckte die mich so an und sagte, irgendwie hast du ja nicht Unrecht. Dann habe ich gesagt, weißt du, du sollst ein gutes Gefühl haben mit der Entscheidung.
Das
nur.
Ist richtig.
Diese Entscheidung wirst du fällen, irgendwann, und es macht es nicht besser, ob du jetzt, also wenn das dein Kleid ist, dann ist ein guter Moment, dies auch so zu entscheiden. Weil es macht, irgendwann musst du dich, du versuchst dich ja von der Entscheidung zu drücken. Mhm. Ja?
Wird nicht einfacher.
Und es wird nicht einfacher, sondern du schläfst dann drüber und dann kommen Gedanken. Und dann fängst du an zu überlegen, hätte ich vielleicht, und hat das vielleicht da eine Naht gehabt, wo es nicht sein sollte. Und dann guckst du dir vielleicht noch ein mieses Foto an. Und damit machst du es dir selber auch schwer. Mhm. Das tut mir dann auch immer so leid, weißt du? Und diese Braut sagte so, ja, aber ich kann das nicht. Was passierte? Der hat tatsächlich noch irgendwie, keine Ahnung, 4, 5, 6 Läden aufgesucht und kam dann zu mir zurück und sagte, weißt du was, du hattest recht. Mhm. Und das fand ich dann aber auch sehr wertschätzend von ihr. Die hat dann dieses Kleid genommen und hat gesagt, ich hätte tatsächlich vielleicht noch in einen Laden gehen sollen, rein um des Gefühls wegen, ich habe nicht das Erstbeste
uns
genommen.
Zu bestätigen,
so,
genau. Ne?
Wobei, das ist ja für uns immer das Schwierige. Weißt du, wenn die Bräute zu uns kommen, um zu bestätigen, dass das Kleid, das sie woanders gefunden haben, das Richtige
auch das ist.
Aber sei es drum. Ich fand das dann sehr wertschätzend von ihr, dass sie kam und sagte, du hattest recht und das war, ich hätte auf deine Erfahrung hören sollen. Und das hat mich auch bestätigt. Und das hat mich auch bestätigt in der Wahrnehmung dieser süßen, liebenswürdigen Frau, die einfach ein Teil dieses Zeitgeistes ist. Dieses, ich kann und will mich nicht entscheiden, weil ich muss mir alle Optionen offen halten. Und eine, weißt du, das ist auch so, dieses, ich muss mich entscheiden. Das sage ich immer so, nein, du darfst dich entscheiden.
Ja. Das ist nichts Schlimmes.
Nein, das ist, nichts, ist gar keine Last.
Man entscheidet sich ganz oft für Dinge, die ganz essentiell sind.
Absolut. Ich entscheide mich zum Beispiel jedes Mal, dass ich gerne mit dir eine Podcast-Folge mache, weil das so Spaß macht. Das ist eine bewusste Entscheidung. Ganz ehrlich, Heike, das mache ich nicht, um dir zu gefallen.
Ich find nett, dass du nicht nochmal drüber schlafen musstest.
Okay, die Entscheidungsprozesse, die sind definitiv anders gewesen. Was wir auch haben, ist heute, da haben wir schon drüber gesprochen, mehr Auswahl durch das gefallene Modediktat, dass wir jede Braut, für jede Braut eigentlich das Richtige finden. Und wenn du jetzt ein Brautmodengeschäft hast, das eine gewisse Auswahl bietet, und das hat wirklich auch kleine Geschäfte, haben wirklich eine große Auswahl.
Ja, von bis.
Große haben ja nur mehr vom Gleichen.
Die haben oft das gleiche Kleid in verschiedenen Größensätzen durch. Ich weiß, ich habe Bekannte mit größeren Geschäften, die nehmen halt ein Kleid von 34 bis, sag ich mal, 50.
Echt?
Zweimal, dreimal, fünfmal, achtmal, zweimal, viermal,
echt?
Sechs. Ja.
Oh, wow.
Na klar, wenn du riesen Tausende von Quadratmetern hast, aber dir gefallen ja deswegen nicht nochmal 150.000 Kleider mehr, sondern das findest du gut.
Ja, du hast schon einen Stil halt mehr.
Und da gibt es manche Sachen, die sind Mainstream, wo du sagst, oh, das kann ich ja öfters mal brauchen. Dann nimmst du das natürlich mehr. Wir kaufen ein Kleid einmal ein, gehen da anders vor.
Heute, aber Fakt ist, auch kleine Läden haben eine große Auswahl.
Ja.
Und dieses, dass du jetzt nicht mehr nur 2 oder 3 Trends hast, sondern du hast da mal über die Schnitte gesprochen. Du hast die A-Linie. Da war sie wieder.
Wir haben die Fit and Flair Geschichte in ganz vielen Ausprägungen.
Das Meerjungfrau, Prinzessin.
Von ganz schlicht bis auch prinzessinmäßig stärker dekoriert. Mhm. Klar haben wir manche Sachen nicht, die wir persönlich schrecklich finden. Also
ich kann auch kein Kleid kaufen, also das mir nicht gefällt.
Nein, also das.
Weil das kann ich auch nicht beraten, weißt du. Wie soll ich denn einer Braut ein Kleid empfehlen, wo ich denke so, boah, das würde ich nicht als Putzlappen nehmen.
Nein. Orient hoch 3. Also das ist einfach nicht meine
Legitim,
Sache.
Aber,
ne? Ich meine, es gibt mit Sicherheit Frauen, die sehen toll aus, aber vielleicht gibt es da, oder gibt es mit Sicherheit auch Läden, die das authentischer rüberbringen können. Ja. Wir haben eher eine andere Richtung und die haben wir dann ausgefeilt, ausgebreitet. Aber bei uns findet trotzdem auch eine Braut, die was ganz Schlichtes will, die was ganz Puristisches will, Glattes will.
Etwas.
Genau, ja. Und auch eine Braut, die was mit Spitze möchte, mit Glitzer, besetzter Spitze. Also wir haben trotzdem eine riesen Bandbreite.
Also wenn du jetzt so zurückguckst, ist das tatsächlich auch die Realität, dass du erheblich mehr Auswahl jetzt hast in deinem Laden als früher? Also von den Stilen.
Von den Stilen, ja.
Damals, nicht von der absoluten Anzahl der Kleider.
Von den Stilen, ja. Damals gab es wirklich Puffärmel in klein, mittel, groß.
Das scheint dich sehr beeindruckt zu haben, die Puffärmel.
Das ist, ich habe die Schnitte heute noch durchgradiert von Größe 34 bis 60. Ich kann das wieder aufleben
und
lassen.
Die Puffärmel, die sind ja letztes Jahr, sind die ja wieder so in die
Dings wieder rein. Nicht diese Riesen. Vielleicht kommen diese Riesenkeulen auch mal wieder,
Gott,
wer
du
weiß.
Diese Denver-Clan-Puffärmel.
Ja. Das ist lange
oder
genug
die Schulterpolster.
Her. Ich habe kartonweise Schulterpolster weggeschmissen, weil ich dachte, das braucht man nicht mehr.
Ach, sei froh.
Ja, ja.
Die brauchst du nicht mehr.
Nein, die werden heute auch zerbröselt.
Und wenn, dann würdest du sie nicht verkaufen, weil die finde ich so gruselig. Da sind wir wieder bei dem Thema, kannst du was verkaufen, was du selber schlecht findest?
Nein. Es gibt auch Bräute, die fragen nach Sachen, wo ich sage, sorry, sowas haben wir nicht, das ist nicht so, das kann mit Sicherheit toll aussehen, aber ich kann es mir jetzt nicht so vorstellen, es ist nicht mein Ding und dann stehe ich lieber dazu und sage, da ist eine Kollegin oder ein Kollege,
der kann
ich glaube, da findest du das. Das finde ich dann auch ehrlicher.
Ich finde Brautdirndl finde ich klasse.
Ja.
Also ich finde Dirndl, da sind wir schon wieder bei dem schönen altmodischen Begriff Kleidsam. Aber Dirndl sind auch nicht jedermanns Sache. Und ich finde, wenn du jetzt in ein Brautmodengeschäft gehst und möchtest ein Brautdirndl haben, dann willst du ja auch eine Auswahl. Und ich glaube, da ist es besser, zu einem Spezialisten zu gehen. Da gibt es ja auch zum
so
Beispiel...
So Stadel, Brautkleider, Stadel.
Oder Tian Fantastik, kennst du die?
Nee, die kenn
ganz cool. Haben ganz coole Brautdirndl. Oder da gibt es jeder Dirndlhersteller, der was auf sich hält, hat auch... paar Brautdirndl im Programm. Okay. Und da finde ich, da braucht es dann nochmal eine andere Beratung. Wobei die Gesetzmäßigkeiten von Dirndl ja ähnlich sind wie beim Brautkleid, aber nicht gleich.
Ja.
So.
Ja.
Aber das ist etwas, was ich nie aufgenommen habe, obwohl ich sehr gerne mag, weil ich sage, da braucht es nochmal eine andere Auswahl, eine andere Beratung, anderen Spezialisten.
So drei Stück da hängen zu haben, finde ich halblebig. Mhm. Ich habe auch welche gesehen von Firmen, die fand ich sehr plastikmäßig wirkten die. Ich habe mir selber mal eins machen lassen.
Das heißt, sind das die original bayerischen China-Dirndl?
Also das darf jetzt nichts mit Wiesendirndl zu tun haben. Ich habe mir von einer Dirndlschneiderin mal eins nähen lassen und einfach gesehen, wie der Prozess dann auch da ist. Und da gibt es ja ganz andere Zubehörsachen dazu. Und ich finde, so ein richtiges Dirndlgeschäft, die dann vielleicht auch andere Tagesdirndl haben, aber eine schöne Abteilung Brautdirndl oder Hochzeitsmode in diesem Stil für sie und ihn.
Landhaus-Hochzeitsmode.
Mit diesem Holz und dem Rustikal, einfach das ist so auch optisch eine stimmige Sache. Und wenn die dann natürlich eine schöne Auswahl haben und verschiedene Unterblusen und so, dann passt das alles mehr. Und ich finde so, das ist zu schade, um sowas mit drei Teilen so halblebig abzuspeisen.
Absolut. Ich war auf einer Hochzeit in Salzburg und für die Braut war es völlig natürlich, dass sie standesamtlich in ihrem Festdirndl heiratet, aber kirchlich gab es dann ein großes Brautkleid. Das war toll. Mensch, Heike, wir treffen uns wieder, plaudern
sind
wieder
wir schon
weiter.
Fertig?
Ja, wir sind schon fertig.
Oh Gott.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ja, das ist aus der Zeit, das ist aus der Zeit der Puffärmel.
Ja, das ist
damit hätten wir den Kreis geschlossen.
Und rosa.
So sieht's aus. Dann treffen wir uns bald wieder, plaudern über das nächste spannende Thema. Bleibt gesund, Heike. Bleibt gesund, ihr da draußen.
Ja.
Und wir freuen uns auf die nächste gemeinsame Episode. Tschüss.
Tschüss.